Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm wir irrationalen Verbraucher, Anleger, Wähler auch, die wir ja immer glauben, nichts als Vernunft steuere unsere Entscheidungen. Dass wir jedoch alles andere als der mustergültige Homo economicus sind, das hat der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Kahneman herausgearbeitet. Gleich ein Nachruf auf ihn, den Nobelpreisträger, der gestern im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Und was alles an Irrationalitäten im Konflikt der Ampel um das Rentenpaket stecken mag, vor zwei Wochen beschlossen, jetzt wieder aufgeschnürt, hören Sie selbst, da tritt die Rente mit 63 an gegen das Generationenkapital. Johannes Kuhn berichtet.
Die Rente ist sicher verbesserungswürdig. Mit dieser Botschaft fordert FDP-Parteivize Johannes Vogel, das geplante Rentenpaket 2 der Ampelkoalition aufzuschnüren. Anfang März hatte Arbeitsminister Hubertus Heil die langfristige Sicherung des Mindestrentenniveaus auf 48% angekündigt. Vogel sagt dazu dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Die sogenannte Haltelinie von Hubertus Heil und die ist im Koalitionsvertrag vereinbart, das ist ganz klar. Aber im Koalitionsvertrag steht auch, dass diese Haltelinie generationengerecht abgesichert sein muss. Und da finde ich, ist das Paket noch nicht groß und mutig genug.
Vogel, der seinen Vorstoß zuerst in einem FAZ-Interview publik gemacht hatte, kritisiert indirekt die wachsenden Finanzierungslücken im Umlagesystem. Denn durch den demografischen Wandel müssen in den nächsten Jahren die Rentenbeiträge steigen. Von aktuell 18,6% ab 2028 auf 20%, ab 2030 dann auf 22%. Das alles habe massive Folgen, so Vogel.
Das sorgt für sinkendes Rentenniveau, was ich umdrehen will. Das sorgt aber zum Beispiel auch für Probleme mit Blick auf unseren Wirtschaftsstandort, wenn die Beiträge immer weiter ungebremst steigen würden. Das sorgt für Finanzierungsprobleme für unsere Sicherheit, NATO-Ziele, all das muss finanziert werden. Heute schon packen wir ein Viertel des Bundeshaushaltes in den Steuerzuschuss in die Rente.
Der FDP-Mann bringt deshalb ins Spiel, die Rente mit 63 abzuschaffen. Ein Vorschlag, den man in der SPD gar nicht gerne hören dürfte.
Das ist aber nicht zwingend. Alternativ könnte man zum Beispiel auch das Ganze in einem mutigeren Ansatz überführen in ein Rentensystem, was ich eh für moderner halte, was nämlich sich vom starren Renteneintrittsalter ganz trennt.
Ähnlich wie in Schweden würde es keine Altersobergrenze mehr für den Renteneintritt geben. Wer bis 80 arbeiten möchte, kann dies tun. Diese Idee ist nicht neu und aus dem FDP-Programm bekannt, genau wie der Vorschlag, eine echte Aktienrente einzuführen. Denn das sogenannte Generationenkapital, ebenfalls Teil des Rentenpakets 2, wird staatlich finanziert und verwaltet. Ein Fonds mit dem Volumen von 200 Milliarden Euro soll in den kommenden Jahren Renditen erwirtschaften, die ab Mitte der 2030er Jahre das Rentensystem stützen sollen. Diese neue, sogenannte dritte Finanzierungssäule könnte aber um direkte Einzahlungen aus Rentenbeiträgen erweitert werden.
Es setzt voraus, dass die politische Linke, sag ich mal vereinfacht gesprochen, ihre in Deutschland sehr ausgeprägte Aktienaversion hinter sich lässt.
Überschneidungen gibt es hier vor allem mit den Grünen. Da das Riester-Modell gescheitert sei, brauche es eine Alternative, so der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audritsch am Mittag im Deutschlandfunk.
Deswegen haben wir Grüne immer einen Bürgerfonds vorgeschlagen, in den man dann privat investieren kann. Das heißt, dass man hohe Abschlussgebühren umgehen kann, dass man auch eine sichere Anlagestrategie hat, dass man einen Rahmen hat, auf den man sich verlassen kann. Und das ist etwas, was man dann allerdings in der dritten Säule sehr gut machen kann. Wir sind absolut offen dafür. Wir brauchen eine gute, stark aufgestellte private Altersvorsorge.
Bislang hatten sich Bürgerfonds und Aktienrente allerdings als wenig kompatibel erwiesen. Bei der Rente mit 63 wiederum betont Audretsch.
Das sind Menschen, die 45 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben.
Ähnlich äußert sich die SPD-Fraktion. Das Rentenpaket 2 setze den Koalitionsvertrag 1:1 um, so die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Mast. Und SPD-Fraktionsvize Achim Post warnte davor, das Paket zu verwässern.
Johannes Kuhn war das. Frühjahrsbelebung nennt man es, wenn die Arbeitslosenstatistik im März mehr Beschäftigung verzeichnet. In den Branchen, in denen es auch aufs Wetter ankommt, wird im März in der Regel neu eingestellt, daher der Kick nach oben in der Statistik. Wenn diese Frühjahrsbelebung aber ausbleibt oder zu schwach ist, dann ist das ein Signal dafür, dass es nicht ganz gut läuft auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist in diesem März der Fall. Birgit Habrath berichtet über die jüngste Statistik der Nürnberger Bundesagentur.
Trotz weniger Arbeitslosen im März, Andrea Nahles, die Chefin der Nürnberger Behörde, ist besorgt. Es ist eine schleichende Bewegung, die wir beobachten. Die Richtung stimmt einfach nicht.
Nahles hat da die letzten Monate im Blick. Die Konjunkturkrise ist auf dem Arbeitsmarkt inzwischen angekommen. Zwar werden nicht reihenweise Kündigungen ausgesprochen, aber es läuft nicht mehr rund auf dem Arbeitsmarkt. Auch im März nicht. Auf 2.769.000 Arbeitslose kommt die neueste Statistik der Bundesagentur. Das sind zwar 45.000 weniger als noch im Februar, aber weitaus mehr als noch im März 2023. Die Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 6%. Die übliche Belebung zum Frühjahr auf dem Arbeitsmarkt fällt dieses Jahr schwächer aus. Die Zahl der Beschäftigten steigt, aber eher verhalten im Vergleich. Die Zahl der offenen Stellen geht zurück.
Für Arbeitslose ist es derzeit so schwierig wie selten zuvor, eine neue Beschäftigung zu finden. Gleichzeitig nimmt das Risiko, den Job zu verlieren, schleichend zu. Auch wenn es im langjährigen Vergleich immer noch niedrig ist.
Und der digitale und klimaschonende Umbau der Wirtschaft kommt ja gerade erst in Gang. Die Bundesagentur will die Folgen rechtzeitig auffangen, also die Firmen und die Beschäftigten betreuen, wenn die Kündigung noch nicht ausgesprochen ist. Arbeitsmarktdrehscheibe nennt Nahles das.
Also wenn wir rechtzeitig von einem Unternehmen erfahren, dass sie Personal abbauen müssen, dann können wir in derselben Region oft Arbeitgeber finden, die händeringend Personal suchen. Und wir versuchen, die zusammenzubringen und versuchen dadurch, Kunden Arbeitslosigkeit und auch Transfergesellschaften zu vermeiden.
Das alles setzt aber voraus, dass sowohl die Firmen als auch die noch Beschäftigten bereit sind zur Weiterbildung. Es gibt inzwischen viele Mittel, die der Gesetzgeber geschaffen hat, um die Weiterbildung zu fördern. Ein neues Instrument ist ab April das Qualifizierungsgeld. Die Agenturen übernehmen Teile des Lohnes, der in Zeiten der Weiterbildung anfällt. Mit ähnlichen Projekten haben die Agenturen schon Erfolge erzielt, vor allem dort, wo Personal dringend gesucht wird.
Ein Drittel der Eintritte, die wir in dem Bereich haben, gehen in den Pflegebereich. Dadurch leisten wir schon jetzt einen spürbaren Beitrag zur Fachkräftesicherung. Jede achte angehende Pflegefachkraft, die im letzten Jahr in die Ausbildung gegangen ist, wurde durch die BA im Rahmen der beruflichen Weiterbildung gefördert.
Schwieriger wird es, wenn die Menschen schon länger ohne Job sind. Die tun sich gerade besonders schwer, vermittelt zu werden. Viele haben keinen Berufsabschluss. Mit entsprechenden Kursen können die Agenturen diese Lücke im Lebenslauf schließen. 60% derer, die sich darauf einlassen, sind dann langfristig beschäftigt.
Wir wissen, dass diese Maßnahmen ja auch finanziell erstmal eine Investition sind, dass es auch Geld kostet. Aber man sieht eben an dieser Verbleibquote, dass es sich eben auch auszahlt. Nicht nur individuell, sondern insgesamt auch finanziell.
Das Interesse sowohl bei Firmen als auch bei Betroffenen für Weiterbildung ist gestiegen in letzter Zeit. Aber es ist durchaus noch Luft nach oben. Die Chefin der Bundesagentur würde sich hier noch mehr Bereitschaft wünschen. Das könnte dem Arbeitsmarkt helfen. Die nächsten Zahlen verkündet die Agentur Ende April. Der Wunsch von Andrea Nahles erst einmal.
Schöne Ostern.
Die Chefin der Bundesagentur im Bericht von Birgit Habrath. Gestern starb im Alter von 90 Jahren der Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler Nobelpreisträger Daniel Kahneman, der neben Studien über Glück und Glückserfahrungen auch darüber forschte, wie Menschen urteilen und entscheiden. Und das tun sie im Kontrast zu ihrem Selbstbild sehr oft nicht auf rationaler Basis. Menschen sind, das stellte Kahneman dar, weniger Homo economicus, weniger Nutzenminimierer, weniger Gewinnmaximierer, als sie selber glauben. Und diese Erkenntnis speiste Kahneman ein in die Wirtschaftswissenschaft. Gabor Pahl erinnert an ihn.
Den Wirtschaftsnobelpreis bekam Kahneman 2002 für eine Erkenntnis, die einst revolutionär war und heute banal klingt. Menschen treffen ihre Entscheidungen in der Regel nicht rational. Nicht so, wie die bis dahin konventionelle Wirtschaftstheorie es immer angenommen hat. Selbst in Situationen, in denen wir glauben, dass wir vernünftig unseren Nutzen optimieren, folgen wir ganz anderen Regeln. Kahnemans Verdienst war es, diese Regeln zu entschlüsseln. Zusammen mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Amos Tversky schufen sie die sogenannte Prospect Theory, die neue Erwartungstheorie. Sie prägten Begriffe, die diese Regeln der Unvernunft auf den Punkt brachten. Einer ist Verlustaversion. Der Schmerz, 50 Euro unnötig verloren zu haben, ist größer als die Freude, 50 Euro geschenkt zu bekommen. Wir tun viel mehr, um zu behalten, was wir haben, als wir tun, um gleichwertige Dinge zu bekommen. All die Regeln, warum wir uns falsch entscheiden, schrieb Kahnemann in seinem Bestseller »Schnelles Denken, langsames Denken« auf. Es gibt kaum jemanden in der Wissenschaft, der es geschafft hat, sein gesamtes Forschungsleben so in ein Buch zu bringen, dass es Millionen Menschen erreicht. In dem Buch beschreibt er auch sogenannte Heuristiken. Es geht darum, wie wir zu unserem vermeintlichen Wissen kommen. Eine Heuristik besteht dabei im Kern oft darin, eine komplizierte Frage zu beantworten, indem man sie unbewusst durch eine leichte Frage ersetzt.
Frage ich Sie also, wer wohl die nächste Politikerwahl gewinnen wird, dann fragen Sie sich stattdessen, wer sieht wie ein Gewinner aus, wer wie ein Verlierer. Das ist eine Heuristik.
Daniel Kahnemann kam 1934 in Tel Aviv zur Welt. Aber das war auf einer Reise. Die Eltern lebten in Frankreich. Als die Nazis Frankreich besetzten, wurde es gefährlich. Und dann passierte etwas, was Kahnemann prägen sollte. Er war etwa 7 Jahre alt und trotz Ausgangssperre für Juden auf der Straße. Ein SS-Mann kam auf ihn zu, doch statt den kleinen Danny zu bestrafen, umarmte er ihn, zeigte ihm ein Foto seines eigenen Sohnes, der ähnlich aussah, und ließ ihn wieder ziehen. Dieses Erlebnis, erzählt Kahnemann später, habe mit dazu beigetragen, dass er Psychologe wurde.
Weil Menschen sehr kompliziert sind, dass sie nicht einfach nur schlecht sind, sondern es diese Mischung aus schlecht und gut gibt, von intelligent in einem Lebensbereich und dumm in einem anderen, eben weil sie so komplex sind. Ich wollte wissen, warum ein Mann mich leicht hätte ermorden können und dabei Tränen in den Augen hatte, nur weil sein Sohn mir ähnelte.
1946 wanderten die Kahnemanns nach Palästina aus, wo 1948 Israel gegründet wurde. Später ging er in die Vereinigten Staaten. Nach dem Erfolg seiner Erwartungstheorie befasst sich Kahnemann mit Fragen von Glück und Zufriedenheit. Er stellt fest, dass es 2 Arten von Glück gibt. Die eine ist die, die wir tatsächlich Moment für Moment erleben und die schwankt, je nachdem, ob wir gerade Stress haben oder entspannt sind, ob wir gerade 50 Euro verloren haben oder gewonnen. Und die andere Art von Glück ist die, die wir empfinden, wenn wir innehalten und auf unser Leben blicken. Da fallen dann oft die irgendwann mal verlorenen 50 Euro nicht mehr ins Gewicht. Diese 2 Arten von Glück, sagt Kahnemann, unterscheiden sich fundamental. Das eine ist,
being happy in your life,
glücklich im eigenen Leben zu sein, im Gegensatz zu
being happy about your life,
glücklich über das eigene Leben zu sein. Wer schnelles Denken, langsames Denken liest, erlebt beides. Viele kleine, bereichernde Erkenntnisse, die sich zu einem schlüssigen Lebenswerk verbinden. Meine Lieblingsheuristik ist übrigens die Verfügbarkeitsheuristik. Welche Stadt ist größer, San Francisco in Kalifornien oder Phoenix in Arizona? Die meisten Deutschen tippen fälschlicherweise auf San Francisco, weil ihnen der Name dieser Stadt vertrauter ist, aus Filmen oder Berichten. Verfügbarkeitsheuristik bedeutet, das, was mir vertraut und präsent ist, schätze ich als relevanter ein. Anders gesagt, und damit komme ich zu meinem Lieblingssatz von Daniel Kahnemann, nichts ist so wichtig, wie man glaubt, wenn man darüber nachdenkt.
Gabor Pahl erinnerte an den Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann. Und mit Rationalität hatte der Aufstieg eines jungen Mannes, der als Kryptogenie gefeiert wurde, wohl auch nur zum kleineren Teil zu tun. Sam Bankman-Fried entwickelte den Handelsplatz FTX, der zu einem der größten Börsen für Kryptogeld wie Bitcoin wurde und dann vor 2 Jahren spektakulär zusammenbrach. Bankman-Fried wurde wegen Betrugs verurteilt. Heute wurde das Strafmaß verkündet. Caroline Bredendick dazu.
Vom Kryptogott zum verurteilten Finanzbetrüger. Sam Bankman-Fried ist hochgeflogen und tief gefallen. Sein Unternehmen FTX war eine der größten Kryptobörsen der Welt. Dann kam heraus, der 32-Jährige hat Kunden und Investoren um mindestens 10 Milliarden Dollar geprellt. Es ist einer der größten Fälle von Finanzbetrug in der US-Geschichte. Schon im November hat die Jury in Manhattan Sam Bankman-Fried schuldig gesprochen in 7 von 7 Anklagepunkten. Jetzt das Strafmaß, 25 Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte 50 gefordert, die Verteidigung maximal 6,5. Der New Yorker Richter sagt, Sam Bankman-Fried habe versucht, Zeugen zu beeinflussen und vor Gericht gelogen. Das Argument der Verteidigung, Anleger und Investoren könnten ihr Geld durch das Insolvenzverfahren wiederbekommen, ließ der Richter nicht gelten. Sam Bankman-Fried hat vor Gericht um Entschuldigung gebeten. Viele Menschen seien zu Recht enttäuscht. Seine Anwälte Leute sagten in ihrem Statement, der 32-Jährige sei kein rücksichtsloser Verbrecher. Er habe anderen nicht absichtlich schaden wollen und sei im Herzen einfach nur ein etwas unbeholfener Mathe-Nerd.
Caroline Bredendick war das. In Russland rollen wieder Autos der Marke Citroën vom Band. Dabei hatte sich der Mutterkonzern Stellantis bereits vor 2 Jahren vom russischen Markt zurückgezogen. Dass es aber dennoch wieder neue Citroëns in Putins Reich gibt, das gelingt mit Hilfe Chinas. Jürgen Buch berichtet.
Der russische Autokonzern Automotive Technologies will auf seiner Internetseite schon mal Käufer für einen Citroën aus russischer Herstellung begeistern, nämlich das Mittelklasse-Modell C5 Aircross. Dabei hatte das Joint Venture PMSA, das diese Wagen in Russland produzierte, schon im Frühjahr 2020 den russischen Markt aufgegeben, also bald nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Der russische Sender NTV berichtet nun: Heute kommt vom russischen Automarkt eine Nachricht, die unglaublich klingt. In Russland hat die Produktion des Citroën C5 Aircross begonnen, also tatsächlich wieder die Produktion einer europäischen Marke. Offiziell heißt es, dass das durch die Zusammenarbeit mit einem östlichen Partner möglich geworden ist. Der östliche Partner ist offenbar der chinesische Automobilkonzern Dongfeng, schreibt die Agentur Reuters. Das chinesische Unternehmen arbeitet mit dem Autoriesen Stellantis zusammen, zu dem auch Citroën gehört. Dongfeng verkauft Autos dieser und anderer Marken von Stellantis in China. Von dort wurden gut 40 Bausätze des Citroën-Modells nach Russland geliefert, berichtet die russische Agentur TASS. Produziert werden die Autos nun in der zentralrussischen Region Kaluga in einer Fabrik, die bis zum Frühling 2022 von dem Joint Venture PSMA genutzt wurde. Dort waren französische und japanische Modelle gebaut worden. Bis Dezember 2023 standen die Bänder dort still, weil sich PSMA zurückgezogen hatte. Der Gouverneur der Region Kaluga, Wladislav Schapscha, hatte zuletzt auf einem Wirtschaftsforum in St. Petersburg angekündigt, dass sich in den Produktionsstandorten seines Gebiets bald etwas tun könnte. Das ist ein sehr schwerer und komplexer Prozess. Ich werde aus nachvollziehbaren Gründen nicht sagen, um welche Unternehmen es geht. Manche bereiten sich darauf vor, ihre Produktion in unserer Region bald wieder aufzunehmen. Von der Rückkehr eines ausländischen Produzenten kann zwar jetzt keine Rede sein, aber der Gouverneur hat nun auf seinem Telegram-Kanal ein kurzes Video veröffentlicht, in dem einer der rund 120 Werksarbeiter auftritt, die in der Fabrik beschäftigt sind. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Produktion von Autos begonnen haben. Und die Produktion ist ziemlich in Schwung gekommen. Solche wunderbaren Autos kommen von unserem Fließband und gebe Gott, dass es immer mehr werden. Pavel Bezrutschenko, der Entwicklungsdirektor des russischen Unternehmens Automotive Technologies, erklärte, man habe einen dornigen Weg überwunden. Die rund 1700 Teile, aus denen das Auto besteht, würden von verschiedenen Orten angeliefert, einige davon aus russischer Produktion, etwa Reifen und Batterien. Der Verkauf des neuen Wagens soll Mitte Mai starten. Nach Unternehmensangaben soll er umgerechnet etwa 43.000 Euro kosten. In welcher Stückzahl der russische Citroën vom Band rollen soll, ist unklar. Das Werk hat aber eine jährliche Kapazität von gut 100.000 Fahrzeugen, so das Unternehmen. Der Konzern Stellantis hat erklärt, er habe Ende 2023 die Kontrolle über seine stillstehende Fabrik in Kaluga verloren. Inwiefern die Weitergabe von Citroën-Bausätzen aus China nach Russland die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Longfeng beeinflussen könnte, geht aus der Stellungnahme nicht hervor.
Jürgen Buch war das. Dieselgate ist zwar eine Spezialität von VW, aber eine exklusive Erfindung aus Wolfsburg war die Sache mit den unzulässigen Abschaltvorrichtungen wohl nicht. Auch Mercedes hat damit so seine Expertise. Eine Musterfeststellungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands hat nun dazu geführt, dass einigen Klagenden Schadenersatzansprüche gegen den Autobauer zugebilligt wurden. Lena Stadler dazu.
Der Rechtsstreit zwischen dem Kläger und dem Stuttgarter Autobauer ist damit aber noch nicht vom Tisch. Mercedes hat direkt im Anschluss an das Urteil angekündigt, in Revision zu gehen. Man vertrete eine andere Auffassung als das Gericht, sagte ein Sprecher. Für betroffene Mercedes-Kunden heißt das, sie müssen warten, bis das Urteil Bestand hat, bevor sie ihre Ansprüche auf Schadenersatz in Einzelklagen geltend machen können. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat geurteilt, dass Mercedes-Mitarbeiter billigend in Kauf genommen hätten, dass in bestimmten Fahrzeugtypen illegale Abschalteinrichtungen verbaut wurden. Für Fahrzeuge der Euro 6-Norm sehen die Richter einen bedingten Vorsatz, bei Fahrzeugen der Euro 5-Norm nicht. Das ist relevant für die Höhe der Entschädigung. Das Gericht hat außerdem den Vorwurf abgewiesen, dass Mitglieder des Mercedes-Vorstands den Einsatz illegaler Abschalteinrichtungen angeordnet oder gebilligt hätten. Der Musterfeststellungsklage haben sich etwa 2.800 Menschen angeschlossen.
Lena Stadler war das. Gestern am Abend wurde bekannt, dass die Schlichtung im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und dem von Verdi vertretenen Bodenpersonal erfolgreich war. Was das hieß, war keine Streiks über Ostern. Warten musste man aber darauf, was Inhalt dieser Schlichtung ist. Und das weiß man jetzt. Mischa Erhardt gibt es weiter.
In diesem Jahr eine 7%ige Lohnsteigerung, mindestens aber 280 Euro, ab März kommenden Jahres noch einmal mindestens 5%. Dazu eine einmalige Inflationsausgleichszahlung von 3.000 Euro. Das sind zentrale Eckpunkte der Einigung zwischen dem Lufthansa-Konzern und seinen Bodenbeschäftigten, also etwa dem Personal an Check-in-Schaltern.
Wir sind mit dem Ergebnis der Schlichtung sehr zufrieden.
So wäre die Verhandlungsführer Marvin Reschinski. Dennoch hat die Gewerkschaft Kompromisse machen müssen, denn losgezogen war sie mit der Forderung einer Lohnerhöhung von 12,5% bei einer Tarifvertragslaufzeit von nur 12 Monaten. Nun sind es durchschnittlich 12,5% in 2 Jahren geworden. Lufthansa hatte zu Beginn 10% bei einer Laufzeit von 28 Monaten geboten. Verdi rechnet vor, dass es besonders in unteren Lohngruppen überdurchschnittliche Erhöhungen von bis zu 18% in den 2 Jahren gebe. Indes mahnt Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann im Zuge der Einigung bereits Kostendisziplin an.
Wir haben erhebliche Investitionen vor uns in treibstoffärmere Flugzeuge, in neue Sitze, digitale Produkte. Diese Gehaltssteigerungen sind auch etwas, was zusätzliche Kosten auslöst. Auch damit werden wir umgehen müssen. Stichwort werden sein, weitere Arbeit in Effizienz, Produktivität wird eine Rolle spielen, auch Automatisierung.
Mit der Einigung sind allerdings noch nicht alle Tarifkonflikte im Lufthansa-Konzern gelöst. Heute wird bei der Konzerntochter Austrian Airlines gestreikt. Um einen Tarifvertrag kämpfen Beschäftigte des Ferienfliegers Discover und auch die Kabinenbeschäftigten befinden sich noch in der Tarifauseinandersetzung mit dem Management. Hier scheinen grobe Linien einer Einigung vorgezeichnet zu sein. Nach Ostern wird es 2 weitere Verhandlungstage geben. Reisende aber können erstmal aufatmen. Denn für die anstehenden Ostertage gilt das Wort des Schlichters in diesem Tarifkonflikt mit den Bodenbeschäftigten, dem Ministerpräsidenten Thüringens Bodo Ramelow, die Linke.
Sie können über Ostern Eisenbahn fahren und Sie können bis zum Flughafen fahren und Sie können bei Lufthansa einsteigen. Es besteht keine Gefahr, dass man nicht mit der Eisenbahn oder mit Lufthansa dahin käme, wo man hin will.
Osterpläne, wenn man sie denn so hat, am Ende des Berichts von Mischa Erhardt. So sieht es also aus, was Lufthansa und Verdi fürs Bodenpersonal vereinbart haben. Wie kam das an der Börse an? Die Frage geht an die Börsenberichterstatterin, an Claudia Wehrle.
Ja, auch hier große Erleichterung, wenngleich klar ist, dass noch nicht alle Probleme gelöst sind. Immerhin, die Lufthansa verdient ja wieder nach den schwierigen Corona-Monaten Geld und ist jetzt dabei, sich neu aufzustellen. Lufthansa-Aktien haben sich von ihrem Tagestief erholen können. Sie steigen um 1,6%.
Und der Börsentag als Ganzes, letzter Handelstag vor der Osterpause und auch letzter Handelstag in diesem Monat. Die Börsenbilanz fällt ja bemerkenswert aus.
Wir hatten im März wirklich einen Rekordhoch nach dem anderen beim DAX, auch heute wieder. Der DAX ist bis auf 18.513 Punkte gestiegen, so hoch wie noch nie. Dass es in den USA und in der Eurozone, wo bald zu Zinssenkungen kommen könnte, spielt dabei eine wichtige Rolle. Auch, dass sich die US-Wirtschaft in robuster Verfassung befindet. Die USA sind ja wichtige Handelspartner für viele Unternehmen. Und was man auch nicht vergessen darf, im DAX gibt es ja durchaus Unternehmen, die momentan sehr gut verdienen und volle Auftragsbücher haben. Wenn wir das erste Quartal Bilanz ziehen lassen, da sehen wir ein Plus von über 10%.
Kontrast, trauriges Thema in den USA und nicht nur dort herrscht weiter Bestürzung über den Brückeneinsturz in Baltimore. Und neben dem Erschrecken gibt es auch Befürchtungen, dass es über den Einsturz zu gravierenden Lieferengpässen kommen könnte, auch bei deutschen Autoherstellern. Aber da gab es wohl Entwarnungen.
Einzelne Unternehmen sind wirklich in unterschiedlicher Art und Weise davon betroffen. Bei BMW habe der Brückeneinsturz keine Folgen für die Materialversorgung. Bei Mercedes-Benz sieht das schon ein bisschen anders aus.
Aus der Einzelhandelsbranche kommen schlechte Nachrichten von deutlichen Umsatzrückgängen. Im Februar ist die Rede. Was sind die Gründe?
Ja, eigentlich die Inflation geht zurück. Löhne steigen, Rente steigen, aber viele Verbraucher halten ihr Geld zusammen, geben es nicht mit vollen Händen aus. Der Umsatz im Einzelhandel ist im Februar um 1,8% gesunken im Vergleich Vergleich zum Vormonat.
Und kurz noch Ende einer Ära. Die Deutsche Post lässt ihre Briefe nicht mehr fliegen. Gibt es darauf Reaktionen?
Ja, das hat mit Kostensenkungen zu tun, auch mit der Klimabilanz. Die Aktien der Deutschen Post allerdings 1,3% im Minus.
Euro an Land und Gold.
Der Euro mit einem $1,0794, die Umlaufrendite von 2,93 auf 2,37% gesunken und die Feinunze Gold $2,218,87.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende, gleich nach den Nachrichten Kultur. Heute hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.